Als ich vor 7 Jahren das erste Mal Fraukes Mitbewohner Chris anrief, reagierte der nicht gerade begeistert. Ich wollte ein Interview von ihm. Ich wusste, er ist ein wichtiger Zeuge und ich wusste, ich brauche ihn, wenn ich über diesen Fall berichten will. Aber Chris hatte gar keine Lust auf ein Interview. Er würgte mich ab. Ich kann verstehen, warum er so reagiert hat. Man muss Chris nur googeln. Dann landet man schnell in irgendwelchen Foren, in denen über den Fall Frauke Liebs diskutiert wird. Und dann stehen dann Sätze wie: Vielleicht wurde Frauke umgebracht, weil sie nicht mehr zu Chris zurück wollte. Vielleicht hat Chris das mit den Anrufen nur fingiert. Und einer schreibt: Ganz sicher, der Ex war's. Chris hat mir gesagt, dass er sogar schon mal beim Einkaufen mitbekommen hat, wie über ihn geredet wurde. Wie Leute in der Innenstadt sagten, dass er es gewesen sein könnte. Inzwischen ist Chris Lehrer. Er unterrichtet in der Mittelstufe und seine Schüler googeln auch gerne mal. Und trotzdem hat er sich am Ende durchgerungen, mir Interviews zu geben.
Ich weiß, dass der Beitrag, den wir jetzt hier machen, ich weiß, dass das für mich Konsequenzen haben wird. Alleine durch meinen Beruf, den Kontakt mit Eltern, den Kontakt mit Schülern. Ich weiß, dass ich darauf angesprochen werde. Ich habe das auch abgewogen. Ich habe das genau überlegt, ob ich das mache oder nicht. Und sicherlich wird das schwer sein, immer wieder in dieses Gespräch zu gehen mit den Menschen. Aber auf der anderen Seite erhoffe ich mir hiervon so viel, dass ich sage, okay, das ist es wert.
Chris will, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät, weil er hofft, dass doch noch der entscheidende Hinweis kommt. Und er weiß, dass man ohne ihn diesen Fall nicht beschreiben kann, weil er nun mal der wichtigste Zeuge ist.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 3, der letzte Anruf. Ich sitze bei Chris im Wohnzimmer. Chris lebt schon lange wieder in Lübbecke, wo er und Frauke aufgewachsen sind. Wir reden über seine neue Wohnung, aber vor allem reden wir über früher, über die Zeit, als er und Frauke noch Kinder waren.
Wie alt war sie, als du sie das erste Mal gesehen hast? Also ihr wart ja
2000.
Aber sie war ja im Kindergarten mit deinem jüngeren Bruder.
Ja, da war das nur so, da war das noch ein Kind so, ne?
Ja, aber kannst du dich erinnern daran noch?
Also, dass tatsächlich nicht so wirklich. Der Name ist immer so präsent, aber so ein Bild dazu nicht. Und dann kam das Bild erst auf dem Gymnasium.
Inzwischen ist Chris selbst Vater geworden. Er hat eine kleine Tochter. Sie geht noch in den Kindergarten. Und wenn man bei Chris in die Wohnung kommt, dann kann man gar nicht drum rumkommen. Man sieht automatisch im Wohnzimmer die Bilder von ihr. Es sind gleich mehrere nebeneinander. Chris ist ein stolzer Vater. Aber mir fällt auch auf, dass er ein ängstlicher Vater ist. Er sagt zum Beispiel, dass es für ihn schwer wird, wenn sie mal älter wird und feiern gehen will, so wie jedes Mädchen, das irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt ist. Dann wird sie auch alleine unterwegs sein. Und Chris weiß, dass er ihr das auch nicht verbieten kann. Chris ist jetzt Ende 30. Und wenn er manchmal so auf sein Leben blickt, dann denkt er auch an Frauke und fragt sich, was wohl aus ihr geworden wäre.
Die wollte ja immer zurück in die Arbeit mit den Behinderten, ne? Die wollte die Krankenpflegeausbildung zu Ende machen. Und dann wollte sie danach zurück irgendwie in den Bereich hier. Ich frage mich manchmal, ob die jetzt auch schon Kinder hätte, wie viele, wie groß, was sie so treiben würde.
Chris ist sicher, dass er und Frauke heute auch noch enge Freunde wären. Mindestens, sagt er. Wer weiß, vielleicht wäre auch wieder mehr aus der Freundschaft geworden. Ich habe ihn mal gefragt, was die beiden eigentlich so sehr zusammengeschweißt hat.
Ich war auch nicht immer einfach in dieser Lebensphase. Und Frauke ist eine Person gewesen, die immer gerne geholfen hat. Und sie hat auch immer wieder versucht, mir zu zeigen, welchen Weg ich gehen soll. Und unsere Art, wie wir beide waren, das hat sich ganz gut ergänzt.
Frauke war diejenige, die Chris durch das Abitur peitschte, die ihn dazu verdonnerte, endlich für diese Klausuren zu lernen. Ihr war Schule immer wichtig, Chris nicht so sehr. Fraukes Mutter war auch mal Chris Lehrerin und sie hat mir bestätigt, dass die Schule für Chris kein Selbstläufer war. In Paderborn, wo er und Frauke lebten, bevor sie verschwand, ist Chris heute gar nicht mehr. Also so gut wie gar nicht mehr. Und wenn er mal dort ist, weil er was zu erledigen hat, dann kommen die Erinnerungen gleich hoch. Es reicht schon, wenn er einmal an dieser Klinik vorbeifährt, an der Frauke ihre Ausbildung gemacht hat. Das ist wie ein Trigger, sagt er. Er war damals ja nur fürs Studium nach Paderborn gezogen. Die Stadt hat ihm eigentlich nie viel bedeutet. Wenn die Vorlesungen am Donnerstag vorbei waren, ist er gleich ins Auto gestiegen und zurück nach Lübbecke gefahren, zu seiner Familie und zu seinen Freunden. Für Frauke war das anders. Frauke fand Paderborn gut. Die neuen Leute, die vielen Bars. Das war ein Abenteuer für sie und das mochte sie. Das war vielleicht auch einer der Gründe, sagt Chris, warum sich die beiden getrennt haben.
Ich denke, dass wir uns irgendwie auseinandergelebt haben, so ein bisschen. Wir haben zunehmend Sachen getrennt gemacht. Sie ist viel weggefahren in Diskotheken. Ich habe eher mit Freunden privat die Wochenenden verbracht. Und so ist das, glaube ich, so ein bisschen auseinandergegangen.
Sie haben es dann zwar noch einmal miteinander probiert, aber es hat einfach nicht geklappt. Nach 4 Jahren Beziehung war es vorbei. Nach praktisch jedem Mord gibt es eine Phase, in der Menschen unter Verdacht geraten. Normalerweise dauert diese Phase aber nicht lang. Meistens nur Stunden oder Tage. Dann weiß die Polizei schon, wer es gewesen sein könnte. Und wenig später ist auch oft schon in der Presse über diese Person zu lesen. Wenn es aber anders läuft, also wenn die Polizei niemanden findet, bei dem sie sicher sein kann, dass er es war, dann beginnt die Verdächtigung. Solange man ihn nämlich nicht hat, kann man ihn ja überall vermuten. Im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Familie. Im Fall Frauke Liebs gab es einige Verdächtigungen. Der erste Verdächtige war Chris. Und es gab 2 Gründe, die ihn dazu machten. Der erste lässt sich am besten mit einer Zahl beschreiben. 71%. 71% aller Tötungsdelikte in Deutschland sind Beziehungstaten. Die Zahl stammt aus der offiziellen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2021. Beziehung heißt, der Täter stammt entweder aus der eigenen Familie, ist der Ehemann, der Bruder oder der Vater, nur ganz selten übrigens eine Frau, oder es ist jemand aus dem direkten sozialen Umfeld, zum Beispiel ein Freund oder ein Kollege. Chris war Fraukes Ex-Freund und Fraukes Mitbewohner. Das allein macht ihn schon mal interessant für die Polizei. Den zweiten Grund hat mir Ralf Östermann genannt. Östermann war der leitende Mordermittler im Fall Frauke Liebs. Auch er saß Chris mal gegenüber. Östermann musste lachen, als ich ihn fragte, wie sie eigentlich auf Chris kam, weil der Grund für ihn einfach nur logisch war.
Die letzte Kontaktperson ist immer verdächtig. Ja, das ist einfach so. Weil das in der Regel auch der Täter ist. Das ist jetzt einfach kriminalistische Erfahrung und kann man untermauern. Die letzte Kontaktperson ist schon so oft der Täter gewesen. Ja. Und dass die letzte Kontaktperson natürlich in den Fokus der Ermittlungen rückt, das ist ja nun völlig klar.
Für die Polizei war Chris die letzte Kontaktperson. Eine andere kannten sie ja nicht. Laut den Verbindungsdaten der Telekom war er eindeutig der Letzte, dem Frauke vor ihrem Verschwinden noch eine SMS geschrieben hat. Frauke war im Pub und Chris wartete in der WG, weil Frauke ja keinen Schlüssel hatte und er die Tür aufmachen wollte. Chris wartete und wartete und dann kam irgendwann von Frauke eine SMS, dass ich später komme. Von Anfang an war Chris deswegen ein Verdächtiger für die Polizei. Und das hat er auch gemerkt.
Es war ja immer so, dass immer, wenn Frauke sich gemeldet hat, ich am nächsten Tag aufs Revier musste nach Paderborn und dort eine Aussage machen musste, zur Uhrzeit, zum Inhalt des Gesprächs. Das wurde dann so aufgenommen. Und es wurden aber gleichzeitig auch viele Fragen gestellt, die Fraukes und meine Vergangenheit betreffen. Ich hatte das Gefühl damals, dass der Fokus mehr darauf lag, welche gemeinsame Vorgeschichte Frauke und ich hatten und eher weniger darauf, in welcher Situation sich Frauke momentan befindet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Polizei gedacht hat, ja, da hat er irgendwie seine Finger im Spiel, er hält sie irgend fest, da ist noch irgendwas an Restbeziehung, was noch nicht aufgearbeitet wurde, irgendwie so in diese Richtung.
Kannst du dich noch erinnern, welche Fragen das waren? Oder?
Ja, wo ich zu dem Zeitpunkt war, wer mit mir war, ob jemand da bei dem Gespräch dabei war, was ich den Tag über so gemacht habe, solche Sachen. Also.
Die Ermittler waren hartnäckig. Als sie in die WG kamen, um in Fraukes Zimmer nach Hinweisen zu suchen, fanden sie etwas, das ihren Verdacht gegen Chris auch noch verstärkte.
Da waren irgendwelche Briefe, wo Frauke mal brastig auf mich war während der Beziehung. Was halt vorkommt, wenn man eine Beziehung führt, hat man auch mal Zeiten, wo man sich ein bisschen schlechter versteht. Ja, und diese Sachen musste ich dann erklären, warum das, wie das dazu kam, wie es danach, wie sich das gebessert hat und solche Sachen. Die Polizei hat ihre Vorgehensweisen, das weiß ich ja. Natürlich sind die Personen, die am nächsten stehen, erstmal im Fokus. Klar. Obwohl sie mich nie direkt gefragt haben, ob ich etwas mit der Sache zu tun habe, sondern es ist immer, man hat immer versucht, so Kreise zu ziehen.
Die Polizei hat bei Chris nicht locker gelassen. Sie hörten sich um, befragten auch Fraukes Familie zu ihm. Und das wäre wahrscheinlich noch eine Weile so weitergegangen, wäre nicht einige Tage nach Fraukes Verschwinden etwas passiert, das die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung lenkte. Am besten erzählen davon kann Karin, Fraukes Schwester. Sie wurde nämlich Zeugin davon. Und als Zeugin war sie für die Polizei viel glaubwürdiger als Chris.
Hi Karin, na?
Hi.
Schön, dass es klappt.
Ja, schön, dass es klappt.
Ich treffe Karin in ihrem neuen Haus. Sie wohnt auch wieder in Lübbecke. Und Lübbecke ist ein kleines Städtchen, ich habe das schon mal erzählt. Lustigerweise wohnen Chris und Karin wirklich nur ein paar Straßen auseinander. Karin ist gerade hochschwanger, es ist ihr erstes Kind.
Und, wie ist die Lage? Ja?
Alles gut. Der Wahlmodus ist angestellt.
Der Wahlmodus, ja.
Aber eigentlich fühle ich mich ganz wohl, muss ich sagen.
An diesem Tag sind es nur noch 4 Tage bis zum errechneten Geburtstermin. Karin glaubt dann noch, dass ich ihr Sohn länger Zeit lassen würde. Aber genau 4 Tage später bekomme ich dann eine SMS von ihr. Typisch Familie Liebs, schreibt sie. Ihr Sohn kam exakt pünktlich zur Welt. Wenn es nach ihr ginge, hätte er sich ruhig noch ein paar Tage Zeit lassen können. Bis zum 21. Februar. Das ist Fraukes Geburtstag. Aber daran hat sich ihr Sohn nicht gehalten. Dafür heißt er Frederik, schreibt Karin. So habe er wenigstens auch einen Namen mit den Buchstaben F und R am Anfang. Zwischen Karin und Frauke lagen nur 2,5 Jahre. In den Familienvideos, die ich gesehen habe, kann man den beiden beim Großwerden zuschauen. Ihr Bruder Frank ist seltener zu sehen, weil er so viel älter war als die beiden. Aber Frauke und Karin wirken wie unzertrennlich in diesen Videos. Mal spielen sie gemeinsam in der Badewanne. Mal machen sie Hoppe-Hoppe-Reiter auf ihrer Mutter. Man sieht sie fast nur zusammen in diesen Videos. In ihren Teenagerzeiten wurde es dann weniger. Da waren die 2,5 Jahre Altersunterschied plötzlich nicht gerade wenig. Und dann, als sie erwachsen wurden, verbrachten die beiden wieder viel mehr Zeit miteinander. Für Karin war Frauke ein Vorbild. Vor allem wegen einer Sache, ihrer Offenheit. Karin hat Frauke fast darum beneidet, wie unverkrampft Frauke auf Menschen zugehen konnte.
Aber Frauke war eigentlich immer so ein Eisbrecher. Also das war, wenn die irgendwas, irgendwie jemanden gesehen hat, ich glaube, den kenne ich, dann ist sie da hingegangen. Und dann, ach, kannte ich doch nicht, aber egal, jetzt kenne ich den so. Also das war wirklich, da hatte sie nie Probleme mit.
Die beiden sind oft miteinander feiern gegangen. Das letzte Mal hat Karin ihre Schwester in Paderborn auf dem Uni-Festival gesehen. Das war nur ein paar Tage, bevor Frauke entführt wurde. Der Täter habe so viel auch in ihrem Leben kaputt gemacht, sagt Karin.
Erstmal hat mir dieser Mensch meine Schwester genommen, die ein wirklich wunderbarer Mensch war. Und er hat in meinem Leben viel zerstört. Also sowohl innerhalb der Familie, dadurch, dass man einfach so einen Riss drin hatte, der sicherlich klebbar ist, aber auch ein Riss, der geklebt ist, den sieht man halt nun mal. Als auch mit mir persönlich. Also das ist keine schöne Zeit, wenn man ein misstrauischer Mensch wird. So bin ich normalerweise nicht. Das sind halt einfach Dinge, die einen ein Leben lang begleiten. Und man hat immer wieder so traurige Phasen dann auch, wo man manchmal wirklich auch den Gedanken hat, willst du jetzt hier wirklich noch weitermachen? Das ist halt so. Wenn man so schlimme Dinge erlebt und auch einfach den Glauben an das Gute im Menschen verliert, dann ist das wirklich schwierig, sich da wieder rauszukämpfen. Und das darf dieser Mensch gerne wissen, dass er ganz viel kaputt gemacht hat bei vielen Menschen, ganz tief im Innern. Und zwar auch Dinge, die nicht wieder reparabel sind.
Wenige Monate nach dem Mord ist Karin nach Kiel gezogen zum Medizinstudium. Und sie war auch froh über den Abstand, sie hat ihn gebraucht, obwohl sie auch ein schlechtes Gewissen hatte.
Weil ja alle anderen hier geblieben sind. Meine Eltern mussten sich dem Ganzen aussetzen, mein Bruder musste sich dem aussetzen. Chris hat mir mal am meisten leid getan. Der hat so gelitten.
Karin sieht Chris öfters in der Nachbarschaft, wenn er mal mit seiner kleinen Tochter draußen spielt. Sie bewundert ihn dafür, wie er das eigentlich alles durchgestanden hat. Die Vernehmung, der Verdacht gegen ihn. Sie selbst hat nie geglaubt, dass Chris der Täter gewesen sein könnte. Niemand in Fraukes Familie hat das geglaubt. Es war ihnen egal, was die Ermittler dachten. Sie kannten Chris besser. Sie sahen, wie sehr ihn das alles belastete. Sie waren sich ganz sicher, dass er nichts mit Fraukes Verschwinden zu tun hat. Aber die Ermittler brauchten einen Beweis dafür. Und den bekamen sie auch. Und zwar von Karin. Es war Dienstag, der 27. Juni 2006, genau eine Woche, nachdem Frauke verschwunden war. Seit fast 2 Tagen hatte sie sich nicht mehr gemeldet. Vorher gab es jeden Tag einen Anruf, aber am Montag dann nicht mehr. Ihre Familie war so besorgt wie nie zuvor.
An dem Dienstagabend, als wir dann in Fraukes Wohnung waren, Karin war da, Chris war da, haben wir lange gewartet in der Hoffnung, sie ruft an. Und bei den zeitlichen Anrufen war ja ein gewisses Muster entstanden. Es war immer abends so irgendwo um 22:30 herum und dieser Zeitpunkt verstrich. Und als dieser Zeitpunkt dann auch über 23 Uhr hinaus verstrich, haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir hier bleiben. Es kommt nichts mehr. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir gehen schlafen oder versuchen es wenigstens. Karin hatte entschieden, dort zu bleiben und in Fraukes Zimmer zu übernachten. Chris war sowieso da, weil ja noch Uni war und er noch einiges zu tun hatte, sodass Chris und Karin in der Wohnung geblieben sind und wir sind dann irgendwann nach 23 Uhr gefahren.
Karin saß also in Fraukes Zimmer und Chris in seinem eigenen. Beide hatten die Türen offen. Die Zimmer befanden sich gleich gegenüber. Dazwischen war nur eine kleine Küche.
Ja, während ich an meinen Aufgaben saß dann an dem Abend, klingelte das Handy. Und ich habe auf dem Display gesehen, dass es wieder Frauke ist. Und habe dann Karin gerufen, dass Frauke anruft. Also ich habe sie rüber gerufen in ihr Zimmer. Und habe das Handy hab den Anruf angenommen auf Lautsprecher, sodass Karin und ich beide das Gespräch hören konnten.
Dann bin ich natürlich auch sofort rüber. Und dann hat er auch erstmal mit Frauke geredet. Hat probiert, erstmal recht ruhig zu sein. Man hat direkt gehört, dass sie sehr verwaschen gesprochen hat, dass sie recht benebelt klang, überhaupt nicht klar denkend. Und mich hat das wirklich erschreckt, muss ich sagen. Chris hat es ja nun auch schon gehört. Und für mich war das irgendwie ganz, ganz schrecklich, auch das zu hören.
Das Protokoll des Anrufs steht in den Ermittlungsakten. Wir haben es wieder einsprechen lassen.
Hallo Chrissy, mir geht es gut.
Wo bist du?
Kann ich nicht sagen.
Komm doch nach Hause.
Nein, das geht nicht.
Warum denn nicht?
Kann ich dir nicht sagen.
Bist du festgehalten?
Ja, nein, nein.
Hast du Angst?
Nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Bist du müde?
Ja, sehr müde.
Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht?
Ja, ich weiß.
Woher weißt du das?
Ich bin ja fast eine Woche weg.
Warum bist du denn weg?
Das weißt du doch, Chris.
Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt?
Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch.
Karin ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen.
Sind Mama und Papa auch da?
Die waren hier.
Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe.
Wann kommst du zurück?
Ich weiß nicht.
Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst?
Erklär ich dir später.
Soll ich dich abholen?
Nein, das geht nicht.
Können wir uns irgendwo treffen?
Das geht nicht.
Wo bist du?
Mama.
Wo bist du?
Mama.
Wo bist du?
Mama.
Wann meldest du dich?
Weiß ich noch nicht.
Melde dich doch wenigstens einmal am Tag.
Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht.
Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast.
Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karin, bitte. Bitte frag mich nicht aus.
Hast du Angst, nach Hause zu kommen?
Nein.
Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder.
Das geht nicht. Ich lebe noch.
Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen?
Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause.
Melde dich wenigstens einmal am Tag.
Ja, mach ich. Ciao. Bis bald.
Das Gespräch dauerte 5,5 Minuten. Es war Frauke, die am Ende auflegte. Oder aber die Person, die bei ihr war.
Die Sekunden danach ist man natürlich erstmal schockiert. Chris war ja ein bisschen abgeklärter, da er das ja schon ein paar Mal durchgemacht hat, hat direkt meine Mutter und die Polizei informiert. Und dann saßen wir da erstmal. Und haben natürlich direkt probiert, alles aufzuschreiben. Aber man war auch so aufgeregt. Also selbst zu zweit hat man nicht alles wieder niederschreiben können. Also wir haben es wirklich probiert. Wir hatten auch uns schon einen Zettel und so hingelegt. Aber in dem Moment, man ist so voller Adrenalin, dass man bei vielem einfach gar nicht mehr drauf gekommen ist.
Hängen geblieben sind vor allem Sätze und Worte, die ihnen seltsam vorkamen oder eben besonders wichtig. Über einige Passagen machen sich Fraukes Familie und die Polizei bis heute Gedanken. Das sind auch die Passagen, über die ich mit Chris und Karin besonders lange gesprochen habe. Ich habe sie gefragt, wie sie sich daran erinnern und was sie darüber denken.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein. Nein.
Auf die Frage, ob sie festgehalten wird, hat sie ja mit Ja geantwortet und dann relativ schnell ein Nein, Nein hinterhergeschoben. Dieses Ja kam, so wie ich mich erinnere, relativ langsam und dann halt relativ schnell zweimal so Nein, Nein. Als wenn sie quasi eine Aussage korrigieren wollen würde. Für mich war durch diese Aussage komplett klar, dass sie festgehalten wird von jemandem. Wir wussten das schon vorher, für uns war das total klar, aber mit der Aussage war das komplett bestätigt.
Rückblickend frage ich mich auch manchmal, ob das vielleicht der Grund war, warum das der letzte Anruf war. Weil das doch noch viel emotionaler war und sie vielleicht etwas preisgegeben hat, was demjenigen, der sie festgehalten hat, nicht gepasst hat.
Wo bist du?
Mama. Mama.
Mama.
Das Mama klang recht hilflos. Also wirklich, wie man es sagen würde, wenn man in einer Hilfesituation ist und seine Mama nach Hilfe ruft. Also es klang jetzt nicht so von wegen, wo bist du, Mama? Sondern es klang eher wie so ein verletztes Tier, was da halt liegt und so, Mama. Relativ langsam auch gesprochen, relativ verwaschen.
Die klang irgendwie, als wenn sie nicht sie selbst wäre. Also die haben auch keinen Sinn ergeben. Das war eine Antwort, also sie hat mit Mama auf Fragen geantwortet, die gar nichts damit zu tun hatten. Vielleicht hat sie an ihre Mama gedacht oder wollte sagen, dass sie mit Mama sprechen will. Ich weiß es nicht.
Sie hatten den Eindruck, dass es Frauke schwer fiel zu sprechen. Sie redete sehr langsam und kraftlos. Die beiden glaubten, dass Frauke vielleicht unter Drogen stand, dass sie jemand etwas gegeben hatte. Aber es war kein Lallen. Sie redete nicht, als wäre sie betrunken, sagt Karin. Es klang anders.
Es klang einfach wie jemand, der gerne sprechen möchte und auch im Kopf die Wörter findet, aber die Zunge die Artikulation einfach nicht hinbekommt. Und mir ist auch mal vor Jahren ein Betäubungsmittel ins Getränk getan worden, als wir feiern waren. Und da weiß ich noch, dass es mir genauso ging. Ich konnte einfach nicht mehr richtig sprechen. Also ich hatte im Kopf die Wörter, aber es fiel mir unendlich schwer, diese auszusprechen.
Der Unterschied in diesem Gespräch, also der Unterschied zwischen diesem Gespräch und den Gesprächen davor war, dass sie selbst ja auch Fragen gestellt hat. Also sie hat gefragt, ob ihre Eltern da sind, und hat auch gesagt, dass Karin sagen soll, dass sie Mama und Papa ganz so lieb hat. Das war schon anders als in den Gesprächen davor.
Und das sind natürlich auch Wörter oder Sätze, die natürlich ins Gedächtnis eingebrannt sind.
Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe.
Damals zu dieser Zeit war es ganz modern, dass man immer in Nachrichten ein HDL, also hab dich lieb, oder HDGDL, hab dich ganz doll lieb, oder das auch so sagen, so hab dich lieb, dass man sowas gesagt hat. Aber ich liebe dich, das hat man so nicht gesagt. Also auch zu unserer Mutter haben wir nie gesagt, ich liebe dich. Man hat vielleicht mal gesagt, so ich hab dich lieb. Aber das ist einfach dieser kleine Unterschied vom Wortlaut her. Und ja, also Chris und ich haben da auch wirklich im Nachhinein gesessen. Und erst hat es auch, glaube ich, keiner so richtig aussprechen wollen. Aber also es klang wirklich, wenn man da noch mal drüber nachdenkt, wie so ein Abschied. So, bevor ich gehe, sag noch mal allen, dass ich sie ganz doll liebe. Und nicht, dass ich sie ganz doll lieb habe, sondern wirklich die Steigerungsform, das, was noch größer ist als Liebhaben, das Lieben.
Karin, meine ich, hatte das Gefühl, als wenn das ein Abschied gewesen wäre.
Warum?
Weil diese, also dadurch, dass sie, ich glaube, das kam daraus, dass sie mit uns beiden telefoniert hat, und weil das Gespräch länger war als sonst, dass sie das so als Abschied wahrgenommen hat. Und weil sie auch gesagt hat, sag Mama und Papa, dass ich die lieb hab. Wir müssen mal kurz Pause machen, bitte.
Ja.
Fünf Minuten.
Chris steht auf, geht aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse, setzt sich dorthin und macht sich eine Zigarette an. Ich warte ein paar Minuten, dann setze ich mich dazu. Ich sage ihm, dass es mir leid tut, diese Fragen stellen zu müssen, und dass ich ihm dankbar bin, dass er das alles mitmacht. Schon okay, sagt er. Aber dieser letzte Anruf macht ihn einfach fertig. Als Journalist dringe ich immer wieder für eine Zeit in das Leben eines anderen ein. Ich habe Fragen auf meinem Zettel dabei, die ich demjenigen wie selbstverständlich stelle. Dabei sind Fragen darunter, die ich wahrscheinlich nicht mal meiner eigenen Familie oder meinen eigenen Freunden stellen würde. Ich bohre in Erinnerung auf der Suche nach starken Antworten und nach neuen Informationen. Für mich ist das ein Beruf, aber für die Leute, mit denen ich da sitze, geht es oft um viel mehr. Im Fall von Chris geht es um eine Zeit in seinem Leben, die ihn für immer verändert hat. Bei kaum einer Recherche ist mir das so klar geworden wie bei dieser. Ich bin zwar nicht Chris' Freund und ich bin auch nicht sein Vertrauter. Ich bin für ihn und Fraukes Familie immer noch der Reporter. Aber über die Jahre bin ich ihnen näher gekommen. Viele von ihnen sind in meinem Alter, so zwischen 30 und 40. Ich habe ihre Partner kennengelernt und ihre Kinder. Sie haben mir von ihren Ängsten erzählt und von ihren Therapien. Ich weiß, wie schwer sie es haben. Deswegen habe ich sehr viel Respekt davor, dass sie sich in die Öffentlichkeit trauen. Aber zurück zu Fraukes letztem Anruf und zu Karin.
Ich bin froh darüber, dass ich sie nochmal sprechen durfte, weil es für mich einfach vom Gefühl her so ist, dass ich mich halt nochmal von ihr verabschieden konnte. Mir war natürlich in dem Moment nicht bewusst, dass das für immer ist. Aber ich konnte sie das halt wenigstens nochmal sagen hören. Sag allen, dass ich sie ganz doll liebe, was mich ja mit einschließt. Und das ist schon was, das bleibt halt. Also diese Wörter, der Ton von den Wörtern, das ist halt bei mir drin und das ist halt was anderes, als wenn man es nur gesagt kriegt. Von jemandem, ich soll dir sagen, von.
Wann hast du entschieden, Frauke zu töten? War dir das von Anfang an klar? Wolltest du Frauke noch den Gefallen tun, sich verabschieden zu dürfen? Oder hast du sie ein letztes Mal anrufen lassen, um noch einmal diese Macht zu spüren? Diese absolute Kontrolle über sie. Eine Kontrolle, die so weit ging, dass Frauke mehr als 5 Minuten reden durfte, weil du dir so sicher warst, dass sie dich nicht verrät. Oder sollte es eigentlich gar kein Abschied werden? Hast du erst nach dem Anruf entschieden, sie zu töten? Weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat, weil sie Ja gesagt hat, als Chris fragte, ob sie festgehalten wird. Hast du da Angst bekommen? Bist du wütend geworden? War dieses Ja von Frauke der Grund, warum sie sterben musste? Dieser Anruf hat viel verändert. Bei ihrer Familie war die Angst um Frauke größer als je zuvor. Und auch bei der Polizei wuchs nun die Sorge, dass es wirklich eine Entführung sein könnte. Nachdem man einige Tage lang keine neuen Verbindungsdaten angefordert hatte, ordnete die Polizei jetzt eine dauerhafte Überwachung von Fraukes Handy an. Und auch auf Chris schauten die Ermittler jetzt anders. Karin konnte ihn ja entlasten. Sie war dabei, als Frauke Chris anrief. Er konnte den Anruf also nicht fingieren. Er konnte Frauke nicht gefangen halten und gleichzeitig im Beisein von Karin mit ihr telefonieren. Bis heute gibt es in Internetforen die Theorie, dass es vielleicht gar nicht Frauke war, die da anrief, dass sie vielleicht schon tot war zu diesem Zeitpunkt. Aber es sind sich alle sicher, Chris, Karin und auch Fraukes Bruder, dass es auf jeden Fall Fraukes Stimme war. Sie hatte eine sehr markante und tiefe Stimme. Es gibt ein Video von ihr, das nur wenige Wochen vor ihrem Verschwinden aufgezeichnet wurde. Da spricht sie mit ihrer Freundin Heike. Frauke hält gerade die Kamera in der Hand.
Hallo Heike, mein Schatzi. Hallo. Ne? Ich glaube, hier kann man sogar zoomen. Oh, ganz nah, ganz weit.
Ihre Stimme kam bei den Anrufen auch nicht vom Band, wie manche behaupten. Gerade bei diesem letzten Anruf reagierte sie in den richtigen Momenten. Die Antwort kam genau nach einer Frage. Es konnte keine Aufnahme sein. Es war Frauke, die da anrief. Und damit war der Polizei klar, dass Chris nichts mit ihrem Verschwinden zu tun haben konnte. Nach diesem Anruf am 27. Juni 2006, um kurz vor Mitternacht, gab es keine Lebenszeichen mehr von Frauke. Es gab keine Telefonate mehr, keine SMS. Es herrschte Stille. Und mit jedem Tag Stille nahmen bei der Familie und auch bei der Polizei die Sorgen zu. Sie mussten irgendwie herausfinden, wo sie versteckt sein könnte. Es gab zwar keine Zeugen, die Frauke gesehen hatten, aber es gab dennoch Spuren. Digitale Spuren, die Fraukes Handy mit jedem Anruf hinterlassen hat. Und mit diesen digitalen Spuren konnte man Frauke und dem Täter näher kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 3 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.